Ewigkeit. Was für ein Wort. Und ich glaube, wenn wir versuchen, Ewigkeit zu begreifen, zu verstehen, mit unserem Verstand, mit unserer Vorstellung, dann kommen wir ganz schnell an Grenzen. Dann kommen ganz schnell Fragen auf. Da kann man richtig Kopfschmerzen bekommen. Und sich fragt, wie kann das sein? Ich habe euch mal ein paar Fragen mitgebracht. So, die erste, das ist so die ganz klassische, die steht schon in der Bibel, die wurde Jesus schon gefragt zum Thema Auferstehung und Ewigkeit. Was ist, wenn jemand verheiratet ist und verwitwet und wieder heiratet und wieder verwitwet und wieder heiratet und wieder verwitwet und wieder heiratet? Mit wem ist er dann eigentlich in der Ewigkeit verheiratet? Wie ist das? Wie ist das mit unserem Alter in der Ewigkeit? Wie alt bin ich da eigentlich? Wenn ich als Kind sterbe, bin ich dann ein Kind? Wenn ich als Erwachsener, als alter Mann sterbe oder als alte Frau, bin ich dann ein Greis? Wie ist das mit meinem Charakter in der Ewigkeit? Es gibt so viele Dinge an mir, die nicht gut sind, die haben was Zerstörerisches, was Negatives. Sind die in der Ewigkeit einfach weg? Und wenn die einfach weg sind, bin ich dann eigentlich noch ich? Oder bin ich dann ein ganz anderer? Wie ist das in der Ewigkeit? Und ist es eigentlich erstrebenswert, ewig zu leben? Ist das nicht tierisch langweilig? Vielleicht kennen einige von euch diese Geschichte vom Münchner im Himmel, der irgendwann im Himmel landet und dann wird ihm ein Platz im Himmel zugewiesen auf einer Wolke und da muss er in alle Ewigkeit frohlocken. Und dann sitzt er da auf seiner Wolke mit seiner Harfe und singt voller Begeisterung, Hosianna! Man spürt ihn die Begeisterung richtig ab, weil er das eigentlich ziemlich langweilig findet. Wie ist das? Ihr merkt, das sind eigentlich spannende Fragen, oder? Und all diese Fragen, die stoßen an eine Grenze. Sie stoßen an eine Grenze, weil sie versuchen, etwas, was wir heute kennen, aus der Gegenwart kennen, aus unserem Leben kennen, zu übertragen in die Ewigkeit. Wir versuchen, von hier ausgehend uns vorzustellen, wie es da sein wird. Und das funktioniert nicht, denn die Ewigkeit ist ewig und nicht vergänglich. Das ist ein Unterschied. Paulus musste sich auch mit diesen Fragen auseinandersetzen. In der Gemeinde in Korinth, da waren diese Fragen hochgekocht. Einige, die haben sogar gesagt, ach, das mit der ganzen Auferstehung, das kannst du knicken, das brauchen wir gar nicht, das ist gar nicht so. Jesus vielleicht, aber wir doch nicht und überhaupt. Und im 15. Kapitel vom ersten Brief, den er geschrieben hat an die Gemeinde in Korinth, da geht es nur um diese Frage der Auferstehung. Das lohnt sich, das mal nachzulesen. 1. Korinther 15. Wer heute Abend noch nichts vorhat und der Tatort ist ihm zu abgefahren, der herzliche Einladung, Kapitel 15. Das große Auferstehungskapitel. Und eine Frage, die an ihn gestellt wird, die ist auch verständlich, da fragen Leute und sagen, hey, wir wissen doch, was mit einem Körper passiert, wenn wir ihn beerdigen. Wir wissen, da ist Zerfall. Wir wissen, wenn ich nach einem Jahr wieder nachgucke, dann ist da kein Körper mehr oder wenig nur noch übrig. Und wie soll das mit der Auferstehung der Toten denn funktionieren? Laufen wir dann alle als halb verweste Zombies durch die Gegend? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das geht doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Und auf diese Frage antwortet Paulus. Und ich lese uns das vor. Aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Das ist genau diese Frage. Geht doch gar nicht, funktioniert doch nicht. Jetzt antwortet Paulus. Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussehst, muss die Saat doch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du siehst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. wie ist die Ewigkeit? Das Erste, was Paulus sagt, die Ewigkeit ist größer als alles, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr euch denken könnt. Und ich finde, er macht das sehr eindrücklich deutlich mit diesem Bild vom Samen und der Pflanze. Und wenn man sich manche Samen anschaut, kann man sich tatsächlich nicht vorstellen, dass aus diesem Samen so etwas Großes und ganz anderes werden soll. Ich habe euch einen Samen mitgebracht, den habe ich gerade vergessen mitzubringen. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt mit einem Griff. Ist gar nicht so einfach in meiner Tasche. Sekunde.
Zwei Griffe.
Drei Griffe. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause sehen könnt. Das ist schon für die hier sehr schwierig zu sehen. Das ist ein Apfelkern. Ich gebe zu, kein Getreide, aber ich hatte jetzt auch nicht so viel Getreide zu Hause, aber einen Apfelkern hatte ich zu Hause. Stellt euch bitte mal für einen Moment vor, ihr kennt den Zusammenhang zwischen Saat und Ernte nicht. Ihr kennt den Zusammenhang zwischen der Saat, dem Kern und der Pflanze, die daraus wird, nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Habt ihr noch nie was von gehört? In der Schule nicht und habt ihr noch nie irgendwie beobachtet? Okay? Und jetzt erzähle ich euch, aus diesem Kern wird ein Apfelbaum. So groß, dass Kinder darauf klettern können und spielen können. Dass man im Sommer in seinem Schatten sich hinsetzen kann und ausruhen kann. Dass er im Frühling wunderbar blüht und im Herbst uns Äpfel zur Ernte gibt. Wenn man den Zusammenhang nicht kennt, würde man sagen, du hast einen Vogel. Du spinnst. Das kann doch gar nicht sein. Wie soll denn daraus so etwas Großes werden? Erzähl mir doch nichts. Wenn man auf den Kern schaut, wird man nicht glauben, was für ein Potenzial darin steckt. Der Blick auf den Kern begrenzt die Vorstellungskraft. Wie soll daraus etwas werden? Alle Fragen nach Körper, nach Alter, nach Charakter, nach Eheversprechen, nach himmlischer Beschäftigung gründen in unseren Erfahrungen hier. Gründen im Kern, in der Saat, beziehen sich immer auf das Hier. Aber der Kern ist nicht der Baum. Paulus sagt, daraus entsteht etwas Großartiges. Die Ewigkeit ist größer, als wir sie uns vorstellen können. Sie ist anders, als wir sie uns vorstellen können. Sie ist beeindruckender, überraschender, schöner, als wir uns das vorstellen können. Ewigkeit ist einfach ewig. Wir dürfen gespannt sein, uns freuen, uns überraschen lassen. Paulus sagt, es wird großartig. Ich kann die Gesichter zu Hause nicht sehen, aber ich sehe eure Gesichter, also den Ausschnitt zumindest. Freut ihr euch? Merkt ihr die Großartigkeit? Es wächst etwas Großartiges, sagt Paulus, was wir jetzt noch nicht ergreifen können. Was wir jetzt auch noch nicht sehen. Wir sehen nur den Kern. Aber denk nicht vom Kern her. Denk vom Baum her. Da kommt etwas, was wir jetzt noch nicht verstehen können. Und dann beginnt er zu beschreiben, wie der Unterschied ist. Worin diese Großartigkeit liegt. Ich lese weiter. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Verweslich hier, ja, so ist es, aber da unverweslich. Niedrigkeit hier, aber da Herrlichkeit. Schwachheit hier, aber da Stärke und Kraft. Natürlicher Leib hier, geistlicher Leib dort. Achtung, kurze Bemerkung, das meint nicht ein Gespenst oder irgendwie sowas, die Geister, die herumwehen, sondern das meint von Gottes Geist beseelt, von Gottes Geist belebt, Gottes Geist durchdrungen. Für mich sind das tröstende Worte. Hannah hat das eben schon gesagt, so mit Anfang 20, da denkt man so, ist das Leben ja noch vor mir so. Ich bin jetzt Ende 40 und kriege auf einmal eine andere Sicht. Ich war am Freitag beim medizinischen Check-up beim Arzt und habe so verschiedene Themen mit der Ärztin durchgesprochen. Unter anderem auch, dass ich echt Probleme habe beim Zeitunglesen, dass ich das nicht mehr so sehe und mir ein bisschen Sorge um die Augen mache. Und dann guckt sie mich an, dann guckt sie nochmal in das Datenblatt, guckt auf mein Geburtsdatum. Und dann schaut diese noch recht junge Ärztin mich an und sagt, ach Herr Dergam, das ist alles altersgemäß. Das passt schon. Dankeschön. Noch sehe ich gut genug, aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, Paulus hat recht, das Leben ist verwerflich. Nicht verwerflich, verweslich. Meine Kraft ist begrenzt. Gottes Geist ist auch in mir, ja, aber da ist eben auch viel anderes. Einige von uns sind deutlich älter und spüren die nachlassenden Kräfte noch mehr. Das Bewusstsein, dieses Leben endet, wächst mit jedem Lebensjahr. Und wir alle wissen aber auch gleichzeitig, dass es auch sein kann, dass man eben nicht um die 90 wird. Dass dieses Bewusstsein, das Leben ist endlich und verweslich und zerfällt, dass das auch in jungen Jahren schon sein kann, durch einen Unfall, durch ein Unglück, durch eine Diagnose, wie auch immer. Und dann, wenn ich das spüre, wenn ich merke, auf einmal wird der Horizont meines Lebens, den ich so als so riesig gedacht habe, auf einmal wird der ganz klein, dann entfalten diese Worte ganz viel Trost. Die Zusage, der Tod hat nicht das letzte Wort. Da ist mehr als die Tage hier in dieser Welt. Da ist ein echter Grund zur Hoffnung, weil Gott diesen Grund schenkt. Da ist Ewigkeit, Herrlichkeit, da ist Kraft, da ist Gottes Gegenwart spürbar und erfahrbar. Und das wartet auf uns. Mein Leben mag eng werden, kleiner werden, aber am Ende ist es keine Sackgasse, sondern ein Durchgang, eine Öffnung für die Weite, die Gott bereithält. Aus dem Kern wird ein Baum. Das ist das Geschenk, das Gott bereithält. Das ist das Angebot, das er macht und sagt, da wo du mir vertraust, wo du sagst, ich möchte zu dir gehören, in aller Ewigkeit, da verbinde ich dein Leben mit meiner Ewigkeit. Ich biete dir das an. Der Glaube an Gottes Ewigkeit ist Trost, wenn das Leben hier enger wird, kleiner wird. Der Glaube ist Trost, aber was er nicht ist, ist Vertröstung, billige Vertröstung. Man könnte bei diesem Text ja auch ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, oder? Also irgendwie kommt das Leben hier doch ziemlich schlecht bei weg. Vergänglich, verweslich, Niedrigkeit, also das klingt alles nicht so wirklich prickelnd. Ist das so? Und es gibt tatsächlich ja auch so eine bestimmte Art, den Glauben zu leben, wo Menschen das genauso sehen. Sie sagen, ja, das Leben hier, das ist wirklich nur ein Jammertal, das ist wirklich nur freudlos. Und wenn sie Freude erleben, können sie die gar nicht genießen, weil das Leben ist ja ein Jammertal. Man muss halt irgendwie dann bis zum Ende kommen und dann... Besser früher als später. Und kein Wunder, dass es genügend Menschen gibt, die mit christlichem Glauben nichts anfangen können, weil er ihnen so vorgestellt worden ist. Und wenn das Leben hier nichts wert wäre, wenn das Leben hier keine Freude machen würde. Für mich liegt das Geheimnis nicht in der Abwertung des Lebens hier, sondern in der Erahnung, dass bei aller Schönheit und bei aller Lebensfreude, die ich hier erfahren darf, das Leben in der Ewigkeit immer noch alles in den Schatten stellt. Vielleicht so, wenn du denkst, dass du Kraft hast, dann wirst du staunen, wie viel Kraft du dann bekommst. Und wenn du hier einen herrlichen Augenblick, eine herrliche Zeit erlebst, dann freu dich, denn das ist nur ein Aufblitzen der Herrlichkeit Gottes, die auf dich wartet. Und wenn du hier Gottes Wirken, seine Gegenwart erlebst, dann freu dich, denn dort wirst du mit seiner Gegenwart erfüllt sein. Ich glaube nicht, dass es eine Abwertung geht, sondern ein Augenöffnen. So schön wie das Leben hier ist, da wird es noch mal schöner sein. Hier ist ein Vorgeschmack der Freude, die mal kommt. Was wäre es, wenn wir das Leben so sehen? Ich glaube nicht, dass es darum geht, in uns so eine merkwürdige Jenseitssehnsucht zu wecken und das Leben als Jammertal zu verstehen. Ja, das Leben kann schwer sein. Ja, das Leben kann wehtun und schwer sein und auch mit Jammertal zu vergleichen sein. Aber wir brauchen es nicht künstlich dazu zu machen. Die Ewigkeit, das Leben, die Ewigkeit soll das Leben hier nicht klein machen, sondern beflügeln. Das Leben hier aufwerten, in die Weite führen. Der Kern ist nicht der Baum, aber der Baum ist doch schon im Kern angelegt. Da greift etwas von der Ewigkeit in die Gegenwart hinein, in das Heute hinein. Wir haben das eben von Hannah gehört, was dann passieren kann. Wenn ich auf einmal merke, Ewigkeit ist in meinem Leben, dann kann ich gelassen werden. Dann brauche ich nicht mehr die Angst haben, irgendwas zu verpassen. Dann kann ich gelassen mein Leben voller Freude leben und bewusst leben, ohne gehetzt zu sein, hier und dort dabei sein zu müssen. Wenn die Ewigkeit ins Leben kommt, dann kann ich hier und heute Entscheidungen treffen, auch mutige Entscheidungen treffen. Dann brauche ich nicht mehr die ganze Zeit Angst haben, oh, wenn ich das tue, was dann passieren könnte, sondern ich kann mutig leben. Wenn die Ewigkeit ins Leben kommt, dann brauche ich endlich den verpassten Chancen meines Lebens nicht mehr hinterher zu weinen. Ach, hätte ich damals oder hätten die anderen damals, hätte ich doch mal, wäre dieses oder jenes. Das kann einen richtig lähmen. Aber wenn ich weiß, ich habe noch eine Perspektive, ich habe die Ewigkeit, dann kann ich sagen, und jetzt lebe ich. Ich brauche nicht mehr gefangen zu sein in der Vergangenheit. Wenn die Ewigkeit ins Leben kommt, dann kann ich anfangen, großzügig zu werden. Was will ich denn noch festhalten? Warum will ich denn noch alles an mich scharren und anhäufen? Ich kann abgeben. Wenn die Ewigkeit ins Leben kommt, dann kann ich vielleicht auch lernen, mit dem Schweren, mit dem Schmerzen, dem psychischen und den körperlichen Schmerzen, mit dem Leid und den Einschränkungen meines Lebens umzugehen, sie anzunehmen und nicht daran zu verzweifeln, weil ich eine Perspektive habe. Auch das kann die Ewigkeit bewirken. Wenn die Ewigkeit ins Leben kommt, dann ist nicht mehr entscheidend, wie ich mir das vorstelle und wie das sein wird. Dann ist nicht mehr wichtig, wie alt ich dann bin oder wie das mit den Ehegelübden funktioniert oder mit dem Körper oder ob ich mich da langweile oder nicht. Das ist gar nicht mehr die Frage. Sondern dann wirkt sich das hier und heute schon befreiend auf mein Leben aus. Und ich darf gespannt sein, was Gott Großartiges bereithält. Ich darf getrost sein, weil er alle Optionen in der Hand hat. Und ich darf heute mutig leben. Dazu sind wir eingeladen. Amen. Nehmt euch noch mal einen Moment Zeit, 1-2 Minuten, über das Gehörte nachzudenken und euch zu fragen, was war eigentlich jetzt gerade? Hat mich was angesprochen? Hat Gott mich vielleicht angesprochen an einer Stelle? Und was bedeutet das für mein Leben, für mein Handeln?